Vorsicht! Der Genuss dieses Podcasts kann zu vermehrten Bibliotheksbesuchen führen.
Hallo und herzlich willkommen zurück zum Vorwort, dem Podcast der Stadtbibliothek Innsbruck. Mein Name ist Christina.
Und ich bin die Pia.
Und wir freuen uns, uns auch endlich wieder zurückzumelden und das Podcast-Jahr mit den bei euch sehr beliebten Entstehungsgeschichten einzuläuten. Dabei haben Pia und ich jeweils die Entstehungsgeschichte eines berühmten Romans oder Werks recherchiert und überraschen uns gegenseitig damit. Und am Ende entscheidet ihr, welche Entstehungsgeschichte war spannender. Dazu könnt ihr dann einfach auf Instagram abstimmen oder uns eine E-Mail auf post.stadtbibliothek@innsbruck.gv.at schreiben. Auch sonst, muss man jetzt einmal im Vorhinein sagen, hat sich im Vorwort ja so einiges getan. Wir haben zwei Mitstreiterinnen gewonnen, die jetzt fix beim Podcasten dabei sind. Das sind die Shelly und die Shaki, die einmal im Monat in ihrer Tea Time den Tee spillen und euch über alle literarischen Entwicklungen aus dem World Wide Web auf dem Laufenden halten. Auch hat es und wird es heuer wieder viele tolle Gäste geben, die uns in der Rubrik Kurz und Schmerzlos mit von unserem Kollegen und Veranstaltungsorganisator Boris interviewt werden. Dieses Jahr zu Gast waren bereits die feministische Künstlerin Katharina Cibulka, bekannt aus dem Solange-Projekt, Paul Scheibelhofer von der Universität Innsbruck, der sich auf Geschlechter- und Männlichkeitsforschung spezialisiert, Eva Bieringer, die ihr super spannendes Buch Unversehrt, Frauen und Schmerz in der Stadtbibliothek vorgestellt hat und das ja gerade auch in aller Munde ist, das Buch, sowie das Thema, sowie der beliebte FM4-Moderator Christian Fuchs, den viele von euch sicher von der dortigen Kultsendung House of Pain kennen. Ihr hört, es geht rund bei uns im Vorwort. Auch die Pia und ich haben uns dieses Jahr was Besonderes überlegt. Neben den beliebten Entstehungsgeschichten kehren wir zurück zu unseren Wurzeln und sprechen über, sicher, Romane. Aber nicht irgendwelche. Ihr dürft euch auf Buchbesprechungen junger österreichischer AutorInnen freuen. Bald auf Sendung gehen unsere Besprechungen des humorvollen Romans Ninschhof von Johanna Seebauer, Stichwort Irrziegen, sowie das wunderbar giftige Arsen von Maria Hofer. Also lasst euch überraschen und inspirieren. Okay, jetzt geht's aber los, Pia, mit den Entstehungsgeschichten. Wer fängt denn an heute?
Ich weiß es nicht. Ich kann mich nicht mehr daran erinnern, wer es letzte Mal angefangen hat und wer es letzte Mal den Schluss gemacht hat.
Was machen wir jetzt?
Schere, Stein, Papier.
Okay. Eins oder drei?
Eins, oder?
Na, okay. Warte, ich muss kurz überlegen. Okay. Schere, Stein, Papier. Dang it.
Also habe ich jetzt gewonnen, dass ich am Schluss mache oder am Anfang? Das ist jetzt die Frage, oder?
Das haben wir jetzt nicht ausgemacht.
Ich fange an.
Okay. Also für alle, die jetzt nicht, ihr Zuhörerinnen da außen habt es ja jetzt nicht, da draußen habt ihr ja jetzt nicht gesehen. Ich hatte einen Stein, die Pia hatte ein Papier und hat mich damit haushoch geschlagen.
Als Bibliothekarin muss das sein. Mhm.
Welche Entstehungsgeschichte hast du uns mitgebracht?
Das verrate ich noch nicht. Ich fange einfach mal an, erzählen. Okay. Ich habe ein bisschen geschummelt, aber das erfahren wir dann ja noch. Also. Unser Autor wird am 9. Mai 1860 in Schottland geboren. Dort wuchs er als das 9. von 10 Kindern auf. Er war ein kleines Kind, aber zog bereits im jungen Alter mit seinem Erzähltalent Aufmerksamkeit auf sich. Ich hoffe, wir haben nicht den gleichen.
Nein, ich habe schon gerechnet.
Okay.
Weil den Roman, über den ich rede, der ist wenige Jahre später erschienen.
Okay, jetzt bin ich gespannt. Als mein Autor 6 Jahre alt war, starb sein älterer Bruder David. Nein, oder?
Keine Ahnung, ich habe so tief habe ich nicht in die Geschichte, in die Familie einrecherchiert.
Oh Gott, ich hoffe, wir haben nichts Gleiches.
Wir sind wirklich gespannt.
Ich habe keine Ahnung, was
wir können machen. Nicht den gleichen haben. Wir haben das ja heute schon.
Okay, ja dann. Also, als er 6 Jahre alt war, starb sein älterer Bruder David, das war der Liebling der Mutter, bei einem Schlittschuhunfall am Tag vor seinem 14. Geburtstag. Die Mutter war natürlich am Boden zerstört und unser Autor hat versucht, Davids Platz einzunehmen, indem er sogar seine Kleidung getragen hat und auf dieselbe Art und Weise pfiff wie er. Einmal hat das Zimmer betreten und hat gehört, wie sie gesagt hat, bist du das? Und 1896 hat er dann in der Biografie seiner Mutter geschrieben, ich dachte, sie sprach mit dem toten Jungen und ich sagte mit einer kleinen einsamen Stimme, nein, es ist nicht er, es bin nur ich. Das war ein einschneidendes Erlebnis für ihn. Barrys Mutter, oh, jetzt habe ich schon verraten.
Ich weiß immer noch nicht, wer es ist.
Du warst immer noch nicht,
Perry.
Seine Mutter fand Trost in der Vorstellung, dass ihr toter Sohn für immer ein Junge bleiben würde, der niemals erwachsen werden und sie verlassen könnte. Und das ist schon ein Hinweis, in welche Richtung es geht, für die, die die Geschichte schon kennen.
Ah, jetzt weiß ich's.
Ja. Der Autor und seine Mutter unterhielten sich gegenseitig mit Geschichten aus ihrer Kindheit und Büchern wie Robinson Crusoe.
Das erklärt so vieles, was in dieser Geschichte vorkommt.
Ja.
Oh.
Er war ein eifriger Leser und fand Gefallen an sogenannten Penny Dreadfuls. Wer das nicht kennt, das ist das britische Pendant zum Groschenroman im Grunde. Wobei der Groschenroman etwas allgemeiner ist. Penny Dreadfuls haben auch immer so einen schaurigen oder furchteinflößenden Charakter. Also im Deutschen würde man so sagen Gruselheftchen oder so. Er schloss ein Literaturstudium auf der Universität von Edinburgh ab und hat anfangs als Journalist gearbeitet und schlussendlich seine erste Geschichte über die Kindheit seiner Mutter in einer Zeitung veröffentlicht. Und da durfte er dann eine Serie draus machen. Das heißt, der Sprung zum Schreiben war geschafft und er hat dann auch begonnen, Theaterstücke zu schreiben. Und damit fliegen wir zum zweiten Stern rechts und dann geradeaus bis zum Morgen, weil die Person, über die ihr redet, ist der J.M. Barrie und seine Figur Peter Pan. Die Figur des Peter Pan taucht zum ersten Mal im Roman The Little White Bird, Kleiner weißer Vogel, auf, aus dem Jahr 1902. Das ist eigentlich ein Erwachsenenroman, habe ich rausgefunden. Das heißt, er war eigentlich nicht für Kinder gedacht, sondern für Erwachsene. Es geht um den vereinsamten Captain W., der sich mit dem jungen David anfreundet und mit ihm fantasievolle Abenteuer im Kensington Park erlebt und erfindet. Und unter anderem eine dieser Geschichten handelt von Peter Pan. Das bedeutet, die Peter Pan-Geschichte war eine Geschichte in einer Geschichte, also Teil einer Rahmenerzählung. Das kennt man vielleicht aus so berühmten Werken wie Tausend und eine Nacht, wo die Scheherazade jede Nacht ein Märchen erzählen muss, um zu überleben. Und hier ist die Rahmengeschichte der Captain W. Und diese Geschichte wird dann immer wieder mit so kleinen, fantasievollen Geschichten unterbrochen. Die Kapitel, in denen Peter Pan vorkommt, wurden dann eben später als separates Kinderbuch veröffentlicht mit dem Namen Peter Pan in Kensington Gardens. Und das ist das Buch, das wir gerade neu in der Bibliothek haben. Und daher bin ich auf diese Geschichte gekommen. Also,
da hast du mir noch das Comic gezeigt.
Ja, genau.
Weil wir haben das auch als Graphic Novel. Genau.
Und genau, das haben wir neu bekommen und deswegen haben wir gedacht, ach, das wäre jetzt doch,
da hätte ja echt drauf kommen können. Wir haben uns die ganze Zeit so gezittert, dass wir die gleiche Geschichte haben, weil ihr war ein Klassiker, aber es ist nicht
und
so.
Dann auch noch aus der gleichen Zeit, deswegen.
Ja, wie gesagt, meiner war da nicht ganz gleiche Zeit.
Okay, ja, aber deswegen bin ich drauf gekommen und deswegen habe ich ein bisschen geschummelt, weil es ist bekannter als Kinderroman, aber angefangen hat es als Erwachsenenroman. Die Freundschaft zwischen den Figuren im Buch, also zwischen Captain W. und dem jungen David, basiert auch auf echten Begebenheiten. Barry befreundete die Familie Llewyn Davis, bestehend aus den Eltern Arthur und Sylvia. Sylvia war übrigens die Tante von Daphne du Maurier.
Also, cool, ich liebe Daphne du Maurier.
Genau, man kennt sie vielleicht, das ist die Frau, die Rebecca geschrieben hat.
So ein guter Roman, liest sich heute noch wie, als wäre es gestern geschrieben. Unglaublich toll.
Genau, das heißt, die waren mit denen verwandt und sie haben 5 Söhne gehabt. Und zusammen mit diesen 5 Söhnen hat Barry dann die Geschichten erfunden.
Ah.
Und die dienten auch als Inspiration für Peter Pan, unter anderem auch für die verlorenen Jungs.
Aber auch so ähnlich wie, erinnert mich jetzt sehr an Alice im Wunderland und den Lewis Carroll, der ja auch in dem Boot da gesessen hat und mit den Kindern sich die Geschichten ausgedacht hat.
Genau, da gibt's die Alice Liddell, glaube ich, hat sie geheißen. Mhm. Und das war auch die Inspiration dafür. Genau, aber zurück zu Peter Pan. Die Figur des Peter Pan wurde erfunden, um 2 der Buben, George und Jack, zu unterhalten. Barry erzählte ihnen, um sie zu amüsieren, dass ihr kleiner Bruder Peter fliegen könnte. Er behauptete, Babys seien Vögel, bevor sie geboren werden. Und Eltern würden Gitter an den Fenstern der Kinderzimmer anbringen, um die Kinder davon abzuhalten, davon zu fliegen. Also auch sehr außergewöhnlich. Und aus dieser Idee entstand dann die Geschichte eines kleinen Jungen, der tatsächlich davon geflogen ist. Und so ist Peter Pan entstanden.
Also heute, wenn ich die Entstehungsgeschichte höre, würde ich eher an Beginn einer True-Crime-Doku glauben.
Oder einem Horrorfilm.
Ja, schon ein bisschen, oder? Klingt doch, aber was so. Macht er? Du kannst doch nie kein Kind erzählen, dass dein Bruder fliegen kann. Was ist, wenn sie es testen?
Dann vor würde die Geschichte anders ausgehen.
Die Familie hat offensichtlich Gitter vor die Fenster gehabt, aber wow.
Kann auch schlecht ausgehen, ja.
Also die Peter Pan selber finde ich total nett.
Barry hat diese Familie, die Llewyn-Davis-Familie, auch finanziell unterstützt und hat sich dann schlussendlich auch um die Jungs gekümmert und wurde ihr Vormund, nachdem die Eltern beide verstorben sind.
Okay, war der irgendwie verwandt mit denen?
Na, gar nicht da. Die Eltern sind dann beide gestorben. Ich glaube, zuerst der Vater und dann die Mutter. Und dann hat er sich um die Jungen gekümmert. Mhm. Und diese Beziehung zur Familie und zu den Kindern war eben die Inspiration für diesen Roman Kleiner weißer Vogel. Peter Pan ist dann aber über den Roman hinausgewachsen. Barrys bekanntestes Werk wurde das Theaterstück Peter Pan or The Boy Who Wouldn't Grow Up. Peter Pan oder der Junge, der nicht erwachsen werden wollte. Aus dem Jahr 1904. Und später wurde das dann 1911 in einen Roman adaptiert. Peter Pan and Wendy, Peter Pan und Wendy. Und das sind die Werke, die man kennt, auch heute noch. Es ist die Geschichte von Wendy Darling und ihren Brüdern, die von Peter Pan, einem Jungen, der niemals erwachsen wird, ins magische Nimmerland mitgenommen werden. Und dort erleben sie lauter Abenteuer mit den verlorenen Jungen, kämpfen gegen den bösen Captain Hook, treffen auf Feen, Meerjungfrauen und Piraten. Was auch interessant ist, ist das Urheberrecht der Geschichte. J.M. Barrie hat das Urheberrecht zu seinen Peter Pan-Werken, nämlich dem Kinderkrankenhaus Great Ormond Street Hospital, überlassen. Allerdings wurde Peter Pan in Europa 2007 gemeinfrei. Aber im Vereinigten Königreich gibt es den Copyright Designs and Patents Act. Und der sorgt dafür, dass das Krankenhaus immer noch davon profitiert, dass eben J.M. Barrie ihnen dieses Urheberrecht übergeben hat.
Klingt, finde ich, sehr fair.
Ja, genau. Und in der Bibliothek haben wir auch mehrere Peter Pan-Geschichten. Natürlich die Kinderversionen als Buch, als E-Book und als Tony. Aber auch jetzt eben die Originalgeschichte bei den Comics. Peter Pan in Kensington Gardens, das ist der erste literarische Auftritt von Peter Pan. Und den gibt's eben bei uns bei der Erwachsenenabteilung bei den Klassikern. Und wer es gern gruselig hat, wir haben ja schon ein bisschen erwähnt, es kann auch gruselig werden bei Peter Pan. Und wir haben die Chroniken von Peter Pan von Christina Henry, Albtraum im Nimmerland. Das ist in der Fantasy-Abteilung bei den Erwachsenen bei uns, aber gibt's auch als E-Book oder bei den E-Audio-Büchern. Das ist eine Neuerzählung von Peter Pan, wo er der Bösewicht ist. Das ist ein Mix aus Horror und Fantasy. Genau. Mhm. Das war's von mir und die Geschichte.
Applaus,
Peter Pan entstanden ist.
Ja, total spannend.
Aber ich habe es interessant gefunden, weil gewisse Sachen habe ich gewusst.
Ja.
Das mit dem Urheberrecht zum Beispiel habe ich gewusst. Aber andere Sachen wie...
Aber ich glaube, dass das mit dem Urheberrecht ganz viele Leute einfach nicht... Ich habe das nicht gewusst. Und ich kann mir vorstellen, dass unsere ZuhörerInnen, dass das denen auch neu ist. Ich finde das echt... Also es ist ja so, dass Klassiker irgendwann auslaufen und man die auch verwenden kann. Deswegen kann man zum Beispiel jetzt ja auch... Jeder von euch kann jetzt Geschichten über Sherlock Holmes schreiben und die dann veröffentlichen so, und auch monetarisieren. Also nicht Fanfiction, sondern richtig Geld damit scheffeln. Aber ich finde es halt gut, dass die Profite von der Geschichte noch diesem Krankenhaus zugutekommen.
Ja, ich finde die super. Und ich finde es auch super, dass die UK dahergeht und sagt, okay, na, wir verzichten auf das, jetzt könnt ihr das sozusagen verwenden, wie ihr es wollt. Mhm. Ich finde das super. Mhm. Ja, genau, das war meine Geschichte. Ich hoffe, es hat euch gefallen. Es war ein bisschen interessant. Vielleicht haben wir was Neues erfahren. Christine, jetzt bin ich gespannt, was von dir kommt.
Ich habe mir besonders große Mühe gegeben, weil es ist schließlich ein Wettbewerb. Ist sehr spannend zu gestalten.
Oh je, es kommt jetzt.
Ja, also setzt euch gemütlich hin, lehnt euch zurück. Schnappt euch einen Tee, einen Kaffee oder macht's die Augen zu und lasst euch entführen zu Geburt eines Mythoses. Weil apropos gruselig, ich überstrapaziere den Spannungsbogen lieber nicht gleich so sehr. Es handelt sich um die Entstehung von Bram Stokers Dracula.
Ah, okay, ja. Daher der Grusel.
Aber auch 19. Jahrhundert, da waren wir schön in der Nähe voneinander. Malt euch folgende Szene aus. Es ist eine stürmische Nacht in London, irgendwann im Jahr 1890. Bram Stoker, ein irischer Theatermanager und Gelegenheitsautor, liegt in seinem Bett, den Magen schwer, von einem späten Abendessen. Doch dann geschieht es. Ein Traum packt ihn mit kalter Hand. Pia hat mich noch nie ausgelacht in all den Jahren, in denen ich es kenne.
Entschuldigung.
Okay, ihr genießt euren Tee, ignoriert die Pia, bleibt zurückgelehnt. Bram Stoker ist gepackt vom Traum mit der kalten Hand. Vor ihm steht ein bleicher Adliger mit feurigem Blick, also im Traum, und um ihn herum drei geisterhafte Frauen mit spitzen Zähnen. Sie beugen sich über den jungen Mann, doch der Adlige stoppt sie mit einem einzigen Satz. Dieser Mann gehört mir. Stoker schreckt hoch, sein Herz rast, sein Geist ist hellwach. Noch in derselben Nacht notiert er sich die Szene in sein Notizbuch. Was er damals noch nicht weiß, dies ist der erste Funke eines Romans, der das Horrorgenre für immer verändern wird. Dracula ist geboren. Kapitel 1. Recherche in den Schatten. Doch Stoker schreibt nicht einfach drauf los. Er ist ein Mann der Recherche. Und diese führt ihn im Sommer 1890 in die kleine englische Hafenstadt Whitby. Dort, in einer unscheinbaren Bibliothek, stößt er auf ein Buch über die Geschichte der Walachei. Ein Name springt ihm ins Auge. Draculea. Das ist der Beiname eines walachischen Fürsten aus dem 15. Jahrhundert. Vlad der Dritte, auch genannt Vlad der Pfähler. Ein Mann, der seine Feinde aufspießt und Tausende von Menschen in blutigen Kriegen niedergemetzelt hat. In einer Fußnote liest Stoker, dass Draculea in der alten Sprache nicht nur Sohn des Drachen bedeutet, sondern aus dem rumänischen Wort Drac abgeleitet auch Teufel. Ein Lächeln zieht sich über Bram Stokers Gesicht. Sein Vampir hat soeben seinen Namen gefunden.
Du machst das sehr szenisch. Also man kann das sich bildlich vorstellen.
Doch nicht nur die Geschichte Vlads fließt in den Roman ein. Stoker taucht tief in die europäische Folklore ein, liest von untoten Wesen, die des Nachts umherstreifen, von Knoblauch, Kreuzen und Pfählen ins Herz. Er nutzt die Werke der schottischen Schriftstellerin Emily Gerard, die siebenbürgische Legenden dokumentierte. Siebenbürgen ist auch als Transsilvanien bekannt und ist eine Region im Zentrum Rumäniens. Bei Stokers Recherchen fällt ihm ein Name besonders ins Auge, Nosferatu, ein alter Begriff für einen Vampir, so glauben zumindest die Bauern. Bram Stoker kombiniert Fakten mit Fantasie, historische Schreckensgestalten mit dunklen Mythen. Sein Dracula wird keine bloße Adaption der Geschichte Vlads des Dritten, sondern eine ganz eigene, schreckliche Figur. Ein untoter Graf mit hypnotischer Macht, der in einem abgelegenen Schloss haust und in die Metropole London reist, um sich am Blut der Lebenden zu laben. Kapitel 2. Der Roman nimmt Gestalt an. 7 Jahre dauert es, bis Stoker seinen Roman fertiggestellt hat. Er schreibt zwischen seinen Verpflichtungen als Theatermanager oft nachts, manchmal bis zur Erschöpfung. Dracula ist ungewöhnlich strukturiert, keine einfache Erzählung, sondern eine Sammlung von Tagebucheinträgen, Briefen und Zeitungsartikeln. Diese Form gibt dem Roman einen dokumentarischen Charakter, als sei das Grauen wirklich geschehen.
Da gibt's das nicht jährlich, dass man da mitlesen kann mit dem Buch?
Irgendwas gibt's?
Ja, ich glaube, da gibt's online, oder vielleicht haben sie das zum Jubiläum gemacht. Mhm. Ich weiß nicht, ob es letztes Jahr oder vorletztes Jahr war, aber da habe ich das was gelesen, dass man diese Tagebucheinträge und die Briefe, die drinnen sind, wirklich an den Tagen lesen kann, an denen es im Jahr passiert ist und dann so zum Ende vom Buch kommt sozusagen.
Wow, das ist eigentlich voll eine nette Idee.
Aber eben, ich weiß nicht, ob sie das jährlich machen oder ob das nur eine Aktion war.
Schließlich, im Mai 1897 hält die Welt Dracula in den Händen. Die Reaktionen? Gespalten. Einige loben den Roman für seine dichte Atmosphäre, andere kritisieren ihn als zu grausam. Doch was Stoker nicht ahnt, seine Schöpfung ist unsterblich.
Oh mein Gott. Badumts.
Kapitel 3. Das Erbe eines Blutsaugers. Stoker selbst erlebt den großen Ruhm nicht mehr. Doch sein Vampir wird weiterleben. Dracula gelangt 1922 mit Nosferatu zum ersten Mal auf die Leinwand, allerdings ohne Stokers Namen. Seine Witwe Florence zieht deshalb vor Gericht und lässt fast alle Kopien des Films zerstören. Aber der Mythos lässt sich nicht mehr auslöschen. 1931 erhebt sich Dracula erneut. Diesmal gespielt von Bela Lugosi in der legendären Universalverfilmung. Der schwarze Umhang, der hypnotische Blick. Lugosi prägt das Bild des Vampirs für Generationen. Später, das ist 1958, wird Christopher Lee dem Blutsauger eine bedrohlich erotische Note verleihen und schließlich wird Dracula zur Ikone der Popkultur. Heute, mehr als 125 Jahre nach der Erstveröffentlichung, ist Dracula allgegenwärtig. Unzählige Adaptionen, Filme, Serien und Bücher basieren auf dem Werk. Bram Stokers Vampir ist das Fundament, auf dem jedes moderne Vampirbild ruht. Und so bleibt Graf Dracula unter uns, in den Schatten unserer Albträume, in den dunklen Ecken unserer Fantasie oder aber auch sonnenglitzernd in Robert Pattinson-Memes im Internet. Bram Stoker erschuf nicht nur einen Roman, er schuf eine Legende und vielleicht, ganz vielleicht, wenn es Nacht wird und der Wind um die Häuser pfeift, dann hört ihr ein leises Kratzen an euren Fenstern. Und ihr fragt euch, ist das Edward Cullen, der mir wieder beim Schlafen zuschauen will? Oh Gott. Ja, ohne Spaß. Dracula ist, nicht tot zu kriegen. Es gibt ja jetzt auch den im Jänner in den österreichischen Kinos gestarteten Film vom Regisseur Robert Eggers. Nosferatu, der Untote, und in den Kinos ist der schon, und ich habe jetzt gelesen, es soll für 25 einen weiteren Dracula-Film geben.
Schon wieder?
Wenn es stimmt, Dracula A Lovedale von Luc Besson. Genau. Ja, das ist meine Geschichte. Wie fandet ihr meine Geschichte, Pia?
Wie gesagt, sehr szenisch. Also die Aufteilung auf Kapitel, da habe ich nichts anzumerken. Dracula kenne ich ein bisschen mehr aus dem Studium, weil ich über Horrorliteratur ein Seminar gehabt habe. Mhm. Von dem her, das meiste kenne ich in dem Fall schon, aber es sind sicher ein paar interessante Sachen dabei, auch für Leute, die es vielleicht noch nie gelesen haben. Es ist schon ein bisschen ein dickerer Roman. Das sind die Leute vielleicht gar nicht gewohnt oder denken auch nicht, dass es vielleicht so dick ist. Gerade bei so einem Klassiker, bei so einem alten, wo man sich denkt, ist eh leider die gleiche Geschichte, das ist gleich kurz einmal erzählt. Aber es ist eben, und es hat auch diese interessante Form von Tagebucheinträgen. Ich habe es eigentlich recht flüssig zum Lesen gefunden damals im Studium, muss ich sagen. Dadurch, dass man immer sich so von Eintrag zu Eintrag hangelt, das ist dann gleich einmal gewesen.
Ich mag Horrorromane ja voll gern. Und wo ich Dracula das erste Mal gelesen habe, also das erste Mal in die Hand genommen habe, habe ich gedacht, ist halt in einer normalen Prosaform geschrieben. Und war dann entsetzt, wo ich festgestellt habe, das sind so Tagebucheinträge, weil sowas mag ich überhaupt nicht. Also Briefromane,
Rahmenerzählungen. Das habe ich spannend gefunden.
Ich finde das furchtbar, weil ich habe immer, dann sind die Kapitel recht kurz und dann, also das mag ich grundsätzlich daran nicht. Und dann springt das so und dann bist du jedes Mal in einer anderen Figur.
Das macht's doch spannend.
Ja, eben, mir gibt es nichts. Ich bleib lieber bei der einen Person. Ich mag einen Perspektivenwechsel null. So bei dieser das ist wahrscheinlich der Grund, warum ich keine Fantasy-Romane mag.
Ja, George R. R. Martin ist halt dann nichts für die wahrscheinlich.
Weil jedes Mal, wenn gerade drinnen bist, gehst du zu jemand anderen und irgendwie, keine Ahnung. Was ich zum Beispiel noch nicht gewusst habe, ist, dass er so viel auch von einer der schottischen Schriftstellerin, der Emily Gerard, sich davon so inspirieren hat lassen. Das war mir nicht klar. Ich habe die ganze Geschichte mit dem Vlad dem Dritten auch gewusst. Ich glaube, von allen Entstehungsgeschichten ist auch Dracula einer der bekannteren, weil man so weiß, da hat es einmal einen Fürsten gegeben und irgendwie so hat man das so auf dem Schirm ein bisschen. Aber das habe ich zum Beispiel gar nicht gewusst. Und auch das mit der Folklore ist vielleicht ganz interessant, dass das eben rumänische Folklore ist und dass die Vampirgestalt so alte Gestalt ist. Und übrigens, nicht, dass ich das noch vergesse, der Roman Camilla.
Sheridan Le Fanu, glaube ich, heißt sie, wie man es immer sich
ausspricht. Danke dir. Der ist ja vor Dracula veröffentlicht worden sogar, oder? Das war davor.
Genau, und es hat dann aber nochmal ganz früher, aber eine Kurzgeschichte, ich glaube, The Vampire, aber mit Y geschrieben. Mhm. Der Vampir, keine Ahnung. Das war nochmal, glaube ich, das war die erste auf Englisch. Das ist auch eigentlich eine interessante Entstehungsgeschichte. Das wäre vielleicht mal was für wann anders. Ich sag nicht mehr.
Passt. Dann weiß ich, wer die nächste Vampir-Entstehungsgeschichte macht. Und dann Twilight. Ja, also, ihr wisst, ihr dürft abstimmen, welche der beiden Geschichten hat euch besser gefallen, ja. Meine wunderbar szenisch vorgetragene, in Kapitel eingeteilte und euch zu Tee auffordernde Geschichte, ohne da jetzt irgendwie subjektiv was...
Eine Frechheit.
Oder also, Piers Geschichte.
Das geht ja gar nicht.
Also, lasst euch da ganz unbeeinflusst, stimmt ab, das geht auf Instagram, auf stadtbibliothek.innsbruck
oder per Mail an post.stadtbibliothek@innsbruck.gv.at.
Und wenn euch gefällt, was ihr hört, dann vergesst nicht, uns zu abonnieren. So habt ihr immer im Blick, wenn eine neue Folge erscheint. Und ihr unterstützt zudem unabhängige und werbefreie Inhalte. Wir freuen uns, von euch zu hören, sind sehr gespannt, werden uns das Ergebnis dann in der nächsten unserer nächsten Folge, das heißt, bekannt geben, wenn wir Ninschhof besprechen. Richtig, Pia?
Ja, genau. Ich habe schon gelesen. Ich sag noch nichts.
Irrziegen.
Genau.
Ich kann ein Spoiler. Hat dir der Roman gefallen?
Ja.
Ja, mir auch. Er ist fantastisch. Also freut euch da drauf. Wir freuen uns, von euch zu hören. Das habe ich schon gesagt. Und bis bald.
Tschüss.
Vorwort ist eine Produktion der Stadtbibliothek Innsbruck und Teil der Stadtstimmen, dem Audiokanal der Stadt Innsbruck.